der Antike hatte der Ager Vaticanus, das Vatikanische Feld, keinen guten Ruf. Dieser Ager Vaticanus, dieser Acker, auf dem heute der Papst wohnt, im Vatikan. Der unbekannte Vatikan, so heißt das Buch, das der Vatikanexperte Ulrich Nersinger geschrieben hat. Ulrich Nersinger ist heute bei uns zu Gast. Mit dem Vatikanischen Feld der Antike beginnen Sie auch Ihr Buch. Warum hatte dieser Ager Vaticanus denn keinen guten Ruf?
Ja, das war so die dunkle Seite von Rom. Ich weiß nicht, ob man das in Köln sagen darf, aber mir kommt gerade in Köln, kommt mir dann der Begriff der Schelsig in den Kopf, also wobei ich also die Schelsig schätze. Aber ich denke, das war so etwas Ähnliches. Man hat da also auch von der Bevölkerung hat man gesagt, ah, dieses Viertel. Und dieses Viertel war auch nicht erschlossen. Es war zum Teil noch Ödland, es war Sumpfland. Wir haben Beschreibungen der antiken Schriftsteller, dass dort also Schlangen waren, dass dort Mücken waren. Also man ging da auch nicht hin, weil es also eine durchaus noch gefährliche Gegend war.
Dann ging es aber weiter. Dann wurde in dieser Gegend, wo heute der Vatikan ist, ein großer Zirkus gebaut. Wie kam es dazu?
Das verdanken wir Caligula. Caligula hatte dort Güter, die er von seiner Mutter geerbt hatte. Caligula war ein großer Fan von Spielen aller Art, Gladiatorenkämpfe, Wagenrennen, und hat dann auf dieser Seite des Tibers diesen großartigen Zirkus anlegen wollen. Man muss wollen sagen, zu seiner Zeit ist dieser Zirkus nicht fertig geworden. Er ist dann von Nero es fertiggestellt worden. Und dann treten wir natürlich in den Abschnitt ein, der dann auch für die Kirche interessant wird, weil an dieser Stelle dann Petrus umgekommen ist.
Gilt das als gesichert?
Ja, also die Tradition geht doch sehr weit zurück. Wenn man bedenkt, das älteste bestehende Grabmal schon für das Jahr 160 angesetzt wird oder 150 sogar, dann muss man sich einmal vorstellen, was für eine frühe Zeit das ist. Es ist das sogenannte Tropaion des Gaius, also ein Priester namens Gaius erwähnt dieses Mal. Und wenn man das dann mal auf unsere Zeit bezieht, das wäre so, als würden wir auf die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückschauen. Also doch eine sehr zeitnahe geschichtliche Tradition. Und ich denke, da können wir schon doch vermuten, dass es stimmt. Und es gibt hier auch die Ausgrabungen, die wir im vergangenen Jahrhundert haben und wo dann also auch die Wissenschaftler sich doch einig sind, dass es auf jeden Fall die Grabstätte ist. Paul VI. Hat ja dann auch gesagt, man habe dort die Überreste des heiligen Petrus gefunden. Also es gibt schon wissenschaftliche Erkenntnisse, die darin hingehen.
Auch der Petersdom, so wie er heute da steht, hat natürlich nicht seit Ewigkeiten dort gestanden. Vorher stand da eine Basilika, die gebaut wurde. Und dann kam es im späten Mittelalter dazu, dass der heutige Petersdom gebaut wurde. Warum hat man sich dazu entschlossen? War die alte Basilika nicht mehr gut genug?
Die alte Basilika geht auf Konstantin zurück, hatte also um das Jahr 1500 herum, 1510 herum, 12 herum, schon doch ein sehr ehrwürdiges Alter. Und dieses ehrwürdige Alter hat natürlich auch sehr, sehr viele Schäden mitgebracht. Also es wird berichtet, dass an vielen Stellen des Doms das Wasser einsickte, dass gewisse Teile von Mauern einstürzten. Gott sei Dank hat in dieser Zeit, als es sehr dramatisch wurde, lebte ein sehr, sehr energischer Papst, Julius II. Der hat dann gewagt, wo seine Vorgänger doch Angst hatten. Der hat gesagt, wir bauen eine neue Kirche, reißt die alte nieder. Mit der martialischen Art, wie es Julius II., der ja selber auch bei Kriegszügen, als sich Städte im Kirchenstaat erhoben, ja sich an die Spitze des päpstlichen Heeres gesetzt hatte, so hat er auch in diesen Punkten also sehr energisch gehandelt. Man kann auch sagen, brutal gehandelt, und hat gesagt, reiß das nieder, ich will eine neue Kirche haben. Und ich glaube, das war auch nötig, dass man da einen sehr energischen Papst brauchte.
Und dann entstand der wunderbare Petersdom mit dem Umfeld, Sie beschreiben das auch, die Bernini-Kolonnaden, jeder kennt sie, wer in Rom war, die einen ja gewissermaßen umarmen, wenn man auf den Petersdom zugeht, oder?
Ja, wenn man in St. Peter hineingeht oder davor steht, erlebt man auch eine Katechese, die uns die Baumeister vermitteln. Also Bernini hat eben diesen Gedanken, dass hier alle umarmt werden von der Kirche. Er hat übrigens gesagt, auch diejenigen, die nicht zum katholischen oder christlichen Glauben gehören, werden hier umarmt. Also das sind schon Gedanken, die eben auch diese Bauwerke oder diese Substanz also lebendig werden lassen und bleiben lassen.
Und mitten auf dem Petersplatz, da steht dieser gigantische Obelisk, der stammt noch tatsächlich noch aus der Antike. Da gibt es auch eine Geschichte, die Sie in dem Buch erzählen, als der Obelisk dort im späten Mittelalter aufgerichtet wurde. Da wäre es beinahe zu einer Katastrophe gekommen, oder?
Ja, es war natürlich ein sehr schwieriges Unternehmen, diesen Obelisken, der früher an der Stelle stand, wo heute ungefähr der Campo Santo Teutonico, die deutsche Nationalstiftung ist. Dort stand er. Papst Sixtus V. ließ ihn dann dort hinführen, wo wir ihn heute bewundern können. Das war ein Unternehmen, das sehr viele Logistik verlangte. Und es gab eine Anordnung des Papstes, dass bei der Aufrichtung dieses Obelisken jeder zu schweigen hatte. Und es gab sogar die Androhung der Todesstrafe, wenn hier jemand die Arbeiter störte, was natürlich verständlich war. Es ist ein mächtiges Kunstbauwerk und wenn es hingefallen wäre, es hätte also bestimmt Menschenleben gekostet. Und eben bei dieser Arbeit beobachtete ein Seemann, der zufällig bei dieser Feier dabei war, beobachtete, wie die Seile sich immer mehr erhitzten und er schrie dann in einem Dialekt, den Dialekt von Sanremo, schrie dann Aigua Gorde, Wasser auf die Seile. Das hat man spontan gemacht und man hat dann natürlich diese schwierige Aktion retten können. Denn es war wirklich so, dass die Seile drohten, sich zu entzünden und das hätte zur Katastrophe geführt. Aber es bestand natürlich auch das Gebot, dass jemand, der diese Aktion stört, mit dem Tod bestraft wird. Aber es ist genau das Gegenteil geschehen. Also dieser Seemann aus Sanremo, aus Borgea, einer kleinen Stadt in der Nähe von Sanremo, ist belohnt worden. Also er bekam dann ein eigenes Kapitänspatent vom Papst überreicht. Er durfte auf seinem Schiff dann die päpstliche Flagge führen. Und er bekam ein Privileg, das noch bis in die Gegenwart reicht. Er bekam das Privileg, am Palmsonntag dem Vatikan die Palmzweige, die Palmbüsche zu liefern. Das ist dann vor knapp 100 Jahren oder 80 Jahren mal eingeschlafen, dann aber wieder nicht mehr von der Familie, die es nicht mehr gibt, aber von der Stadt dann wiederbelebt worden. Und heute erleben wir, wie an jedem Palmsonntag geht der Papst mit einem riesen, fast 4 Meter langen Palmzweig manchmal die Prozession und die Kardinäle, die Bischöfe, die Priester, aber auch die Laien, alle, die anwesend sind, bekommen Palmzweige eben von dieser Stadt in der Nähe von Sanremo. So wirkt also alles noch über Jahrhunderte irgendwie lebendig.
Also diese gigantische Tradition, die hinter vielen Dingen steht, die im Vatikan passieren. Vom heidnischen Zirkus zur Kultstätte des Christentums, so heißt dann auch das erste Kapitel Ihres Buches. Und dann im zweiten Kapitel geht es um den Papst und darüber sprechen wir mit Ulrich Nersinger gleich. Der unbekannte Vatikan, so heißt sein neues Buch, das in gut verständlicher Sprache erklärt, warum der kleine Vatikanstaat eines der faszinierendsten und auch bedeutendsten Orte der Welt ist. Bis hierhin, Dank.